Halleluja. Wie könnte ich das, was der Herr mir jetzt so zeigt, am besten beschreiben? Halleluja. Ich habe gerade so vom Heiligen Geist bekommen, dass wir nachdenken sollen und hören sollen darüber, dass eigentlich zwischen den Leuten, die in der Gemeinde in Laodicea von Jesus die Warnung kriegen, ich will euch ausspucken aus eurem Mund, den Leuten, die also so eigentlich eine ganz heftige Warnung kriegen und die Ansage, wenn ihr nicht umkehrt, und den Leuten, die weiße Kleider der Herrlichkeit haben und Augensalbe haben, dass eigentlich zwischen diesen beiden Leuten von unserer Perspektive aus gar kein Unterschied ist. Das waren Leute, die bedürftig waren. Und dieses Wort, was Doro am Montag bekommen hat, Doro hat am Montag nochmal dieses Wort aus Jesaja, ich glaube 64, ist das: all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Ja? Und wenn wir versuchen, unsere eigenen Kleider anzuziehen, dann ist es so, wir können uns versuchen, so schön rauszuputzen, wie es geht. Wir werden immer vom Herrn hören, es reicht nicht aus. Es ist nicht das Material, was im Himmel produziert worden ist. Ja? Und die Folge ist, dass wir innerlich eigentlich nie zur Ruhe kommen von diesem Versuch und dieser großen Frage, die ganz tief in unserem Herzen ist: wird es ausreichen? Weil wir das innerlich spüren. Wir spüren innerlich immer diese Frage: wird es ausreichen, unsere eigene Leistung, wird das, was wir an religiösen Leistungen gebracht haben oder auch an guten Werken, wird es ausreichen? Und dann gibt es dieses andere Wort, die Braut des Lammes hat sich bereit gemacht, sie ist gekleidet in weiße Kleider, und dann heißt es, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und es gibt diese weißen Kleider, es gibt diese gerechten Taten, aber es sind nicht Werke, die jemand vollbracht hat in eigener Leistung, sondern es sind göttliche Werke. Es sind die Werke, die der Papa schon zuvor vorbereitet hat. Amen. Also dazu, ich sage es nochmal kurz, einfach ein paar Bibelstellen. Ich bin selber gespannt, wo der Heilige Geist uns hinführt, aber ich weiß und spüre, dass er darüber etwas sagen möchte. Das ist Jesaja 64, Vers 5. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt wie das Laub weg, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufraffte, an dir festzuhalten. Und das ist diese biblische Ausgangsposition, die auch in Römer 3 genannt wird. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir alle am Mangeln der Herrlichkeit Gottes. Und dieser, das heißt, Römer 3, Vers, ab Vers 21, können wir dazu mal anschauen. Das ist ein absolutes Basic des Evangeliums. Und zu dieser Aussage muss man erstmal ein absolutes Ja finden. Und das heißt es eigentlich, wenn ich mich taufen lasse. Wenn ich mich taufen lasse, dann bekenne ich, da ist nichts Gutes, was in mir wohnt. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und jetzt kommt das: Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Das ist so wichtig. Umsonst. Kostenlos, du kannst nichts dafür bezahlen. Es ist ein Geschenk, was du unter keinen Umständen bezahlen kannst. Du kannst es nicht wieder gut machen. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach, ein Geschenk wirklich zu empfangen. Ich war gestern Abend mit dem Steven in einer Werkstatt und ich dachte, der Steven sagt, komm, wir fahren dahin, da ist eine Hebebühne und wir können zusammen mit viel Mühe den Kühler ausbauen, weil unser Kühler kaputt ist und weil man noch dies und jenes machen musste an dem Wagen hinten vorne. Also wir haben stundenlang an dem Wagen geschraubt, aber als wir an dieser Werkstatt ankamen, da war sein Freund Andy. Und ich dachte, okay, Andy, leit uns kurz die Hebebühne. Und ich war darauf eingestellt, dass ich dann selber mit Steven dort 2-3 Stunden versuche, diesen Kühler auszubauen. Etwas, was ich noch nie in meinem Leben gemacht hatte. Nun kam Andy raus und auf seiner Hebebühne war gerade ein Auto. Und Andy sagte, was habt ihr da? Wie, was? Ach so, hier, ach, komm, zeig mal her. Und Andy wurde gepackt von der Leidenschaft, dass er doch endlich mal in seinem Leben einen Toyota-Kühler wechseln wollte. Keine Ahnung, wieso ihn diese Leidenschaft gepackt hat. Andy ist auch kein Autoschlosser, der ist eigentlich Feinmechaniker und Werkzeughersteller, aber er hat es sozusagen als Hobby. Und dann stand der Kumpel von Andy, Carsten, keine Ahnung, was der von Beruf macht, der stand auch da und beide dachten, ey, wir wollten schon immer so einen Toyota-Kühler wechseln. Und dann stand ich da 1,5 Stunden und guckte 2 völlig fremden Männern zu, wie sie meinen Kühler wechseln. Und am Ende sage ich, Leute, wie kann ich euch denn mich erkenntlich zeigen? Was kann ich denn? Ich meine, womit habe ich das verdient? Und sagen, das ist schon okay, kein Problem. Hat uns doch Spaß gemacht. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, also, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwie kann das gerade nicht sein. Gestern hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, dieses Geschenk anzunehmen, muss ich ehrlich zugeben. Weil ich dachte, das ist doch irgendwie schon fast ein bisschen peinlich. Du kommst hier vom anderen Ende der Stadt, du hast diese Leute noch nie gesehen, die bauen dir den Kühler aus und machen eine Reparatur, wo die Werkstatt 600 Euro haben will. Und ich hatte kein Bargeld in der Tasche. Ich habe dann Steven heimlich auf WhatsApp angemeldet und habe gesagt, ey Steven, sorry, ich dachte, wir machen das. Ich habe jetzt gar kein Bargeld dabei. Und dann sagte Steven, ich kläre das schon für dich, ich kläre das schon. Und Steven, der mit dem befreundet ist, hat dann hinterher gesagt, du von dem... Das lief dann, glaube ich, so, von dem Geld, was Andy Steven eigentlich schuldete, sagte Steven dann, zieh mal 40 Euro ab, gib mir 40 Euro weniger. So, und hat dann ihm doch noch was gegeben, aber ich konnte zu all dem nur sagen, danke. Das ist eigentlich was Gnade, dass dieser Satz meint, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle sind am Ziel, gesündigt heißt ja am Ziel vorbeigegangen. Das ist auch wichtig, wenn Menschen dir sagen, ja wieso, ich habe gar nicht gesündigt, ich habe nichts Schlechtes getan, sagst du, du bist aber am Ziel vorbeigegangen. Ziel verfehlt. Du hast nicht Gott. Und wenn du sagst, doch Gott habe ich, sagst du aber nicht Jesus Christus, dann hast du die Moslems auch im Boot. Weil Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Wenn du sagst, du hast nicht den Messias geliebt mit deinem ganzen Herzen, du hast ihn nicht aufgenommen, du hast ihm nicht dein Leben geweiht, du hast dich ihm nicht zur Verfügung gestellt. Das ist das Ziel. Und wenn du das nicht getan hast, hast du dein Ziel verfehlt, weil du sollst eigentlich, ich brauche mal ein anderes Bild, du bist eigentlich eingeladen vom Papa, an seinem Tisch zu sitzen und ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein. Und das Ziel der Schöpfung ist, und jetzt komme ich wieder auf dieses Kleid, dass Papa sagt, ich habe das beste Gewand für dich. Ich habe für dich, Alfons, ich habe für dich, the Lord has prepared the best dress for you, a king's robe. And the only thing he expects you to do is to receive it and put on the dress. Das Einzige, was der Papa von uns erwartet, ist, dass wir dieses Geschenk annehmen, dass wir es wertschätzen. Und die 2000 Jahre Kirchengeschichte und besonders das, was in Deutschland so von der Kirche kommuniziert worden ist, ist eigentlich was völlig anderes, was dramatisch anderes, dass Gott irgendetwas von uns fordert und erwartet und wir Leistung bringen sollen und irgendwelche Gebote halten sollen. Papa sagt, hey, es geht mir erstmal überhaupt nicht darum, dass ihr Gebote haltet. Ich möchte euch haben, ich möchte dich bei mir. Und die Gleichnisse, die Jesus redet von Hochzeitsmahl, Königsfest, das sind immer diese Gleichnisse, dass er sagt, ihr seid alle eingeladen. Kommt, es ist bereitet. Ich möchte nur eins von euch. Bitte zieht das beste Gewand an. Zieht königliche Kleider an. Und ich habe das am Montag hier so gesehen, dass der Herr wirklich hier aufkreuzt und er, ich bleibe mal für die Aufnahme am Mikro, der Herr, wir brauchen doch dieses Headset mal, der Herr kreuzt hier auf und er hat Schmuck mitgebracht, er hat priesterlichen Schmuck, königlichen Schmuck mitgebracht, er hat kostbare Gewänder, wie es in Jesaja 61 heißt, Kopfschmuck statt Asche und Ruhmesgewänder, Lobpreisgewänder statt eines verzagten Geistes. Und diese Gewänder sind so herrlich und sind auch so himmlischem Material, dass wir hier einige von uns dastehen und sagen, hey, sowas habe ich noch nie getragen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich habe das bei meinen Jungs besonders häufig. Ich komme mit irgendwas an und sage, Hammer, guck mal, was ich für ein Hemd, was ich für eine Hose für dich habe. Und die erste Antwort ist, ziehe ich doch nicht an. Ziehe ich nicht an. Ist nicht das, was ich kenne, ziehe ich nicht an. Ich sage, aber du siehst doch gut aus damit. Warum läufst du denn immer mit deinen dämlichen T-Shirts rum? So rede ich dann schon, wenn ich bin so genervt. Warum läufst du denn immer mit diesen gleichen Nike-Schuhen rum? Weißt du, du kriegst die tollsten Lederschuhe und sagst, ja, zieh ich doch nicht an, ich zieh doch nur Nike an. Nur Adidas. Und sag, hey, das ist Plastik, du hast echte Lederschuhe. Ja, ist mir doch egal. So ist der Papa bei vielen seiner Kinder. Dass er sagt, hey, ich habe etwas für dich, was an Herrlichkeit, was an Glanz, was an Schönheit, das, was du je angezogen hattest, weit übersteigt. Ich bin davon überzeugt. Ich schließe mich ein. Ich schließe mich ein, dass das Niveau, was er für mich hat, auf dem ich lebe, so viel herrlicher ist, dass ich es noch nicht mal erfasst habe. Ich bin bereit, es zu glauben, dass ich das noch nicht ansatzweise erfasst habe, das Niveau von Herrlichkeit, und dass das der Grund ist, warum ich in meinen alten Klamotten rumlaufe. Weil ich denke, das kann gar nicht für mich sein. Ich habe es noch nicht ergriffen, dieses Niveau von Herrlichkeit, dieses Niveau von Autorität, dieses Niveau von Heilungskraft, dieses Niveau, was Jesus sagt, das ist möglich, du darfst mein Freund, mein Schüler sein, du darfst durch diese Stadt gehen, du darfst Menschen einfach berühren und Kraft geht von dir aus und heilt sie. Du darfst Menschen einfach anschauen und sie werden von Liebe geschmolzen und ihre Herzen fangen an, weich zu werden. Das ist ein Niveau, wo ich sage, wow, ja Herr, du hattest das. Und er sagt, ja, und das möchte ich dir auch geben. Das möchte ich dir auch geben. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass wir noch versuchen, eine eigene Gerechtigkeit zu haben. Ich ahne auch, dass es bei mir etwas damit zu tun hat und ich merke, wie der Herr meine eigene Vorstellung von eigener Heiligkeit demontiert. Ich war noch vor einigen Jahren so drauf, dass ich sage, wow, ich bin so ein toller Bibelleser und so ein toller Faster und Beter und sonst was. Und der Herr ist dabei, das zu demontieren, weil er sagt, du hast dir darauf was eingebildet. Und ich habe heute eine ganz andere Perspektive als vor 3 Jahren, weil der Herr, also manchmal habe ich das Gefühl, der Herr sagt zu mir, du hattest damals in Bibelkunde Altes Testament, Neues Testament eine 1. Ich hatte eine der besten Bibelkundenprüfungen an der Humboldt-Uni. Du kennst doch mein Wort. Hör doch mal auf, du musst doch gar nicht darin so viel lesen. Also du musst doch gar nicht so viel darin lesen. Du musst es leben. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass er sagt, du immer mit deinem Bibel lesen. Du weißt doch alles. Also, hör doch mal auf. Ja, und jetzt hier, Herr, ich muss stille Zeit machen. Nee, musst du gar nicht. Du bildest dir nur was drauf ein. Wenn du jetzt wieder 2 Stunden betest. Er ist an irgendwas anderem interessiert, dass sich Liebe so krass manifestiert in meinem Leben, dass es sichtbar wird. Und daran bin ich sehr, sehr arm. Sehr, sehr arm. Sehr arm, da bin ich auf der Seite. Ich bin nackt und blind und bloß und ich habe keine richtige Ahnung, wie ich da hinkomme, weil ich viel zu viel beigebracht bekommen habe, Dinge zu tun, die mich religiös aussehen lassen. Das ist so. Es ist traurig, ich habe mitgeübt darin, ich habe Dinge getan, aber ich muss es ganz ehrlich sagen, immer dann, wenn die Tests kommen, dann merkst du es ja. Und der Test sieht so aus, dass du Widerstand, dass du hast, dass du genau in deinen Schwachstellen getestet wirst und aus dir herauskommt nur Liebe. Und dann bist du so weit, wie Jesus war. Dann bist du da. dass du immer dann, weißt du, wenn du auf dem richtigen Fuß aufgestanden bist und auf dem richtigen Fuß dann erwischt wirst und dann kannst du so ein bisschen Jesus rausleuchten. Das ist einfach, ne? Aber ich glaube, es hat etwas damit zu tun. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Wir waren auch letzten Samstag da, diese Dimension Petrus und Johannes und die Jünger, die müssen da durchgegangen sein. Sie haben irgendeine Lektion gehabt, die war heftig. Und ich glaube ganz ehrlich, wir brauchen es wahrscheinlich genauso heftig, weil wir genau solche Menschen sind. Die waren 3 Jahre mit dem Meister unterwegs. Am Ende von 3 Jahren, sie haben viele Wunder erlebt. Wir denken manchmal, Herr, ich habe doch schon so vieles erlebt, warum bin ich so blöd? Die haben vieles erlebt, sehr vieles. Amen. Die haben krasse Wunder, die haben alles Mögliche zugeschaut. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die waren jeden Tag mit Jesus unterwegs und die Heilungsgottes, ich stelle mir, weißt du, die hatten Tage, da sind 10 Blinde sehend geworden und die standen daneben, bam, 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 und die ganze Familie alle heulen. Und sie haben irgendwann wahrscheinlich schon gesagt, ja, der Meister macht wieder Heilungsgottesdienst, komm, ich habe Hunger, lass uns mal Döner holen, er ist sowieso noch beschäftigt. Die haben wahrscheinlich teilweise so eine, das kennen wir schon, jetzt werden wieder die ganzen Blinden heil. Die haben es nicht gerafft. Der Meister hatte eine Liebe, dass der jedem Einzelnen so begegnen konnte, dass der Blinde sehend wurde, dass der Gelähmte aufstand. Die haben es irgendwie nicht begriffen. Und dann gehen sie durch diese Schule, dass er sagt, ich werde sterben müssen, ich werde gekreuzigt. Und sie sagen, nein, bitte nicht. Hey, wir haben eine gute Zeit, wir haben eine gute Party. Das läuft doch, das Business. Lass uns noch 10 Jahre weitermachen, dann haben wir unsere Pension sicher. Weißt du, der Dienst läuft gut, Herr, du hast das nicht verstanden. Und er sagt, ihr rafft gar nichts. Ich sage es euch nochmal, ich muss in die Hände von Sündern kommen. Ich muss. Sie raffen es nicht. Und dann sagt er in der Nacht, ihr werdet mich alle verlassen. Und sie sagen, nein, keiner. Alle haben so wie Petrus reagiert, sagt die Schrift. Petrus hat gesagt, auf keinen Fall, ich werde dich nicht verlassen. Und das Gleiche sagten auch die anderen 10. Der eine war weg. Und ich glaube, das muss so eine krasse Offenbarung ihrer eigenen Schwäche gewesen sein, als sie dort das Kreuz erleben, sie haben es nicht verstanden, sie haben es nicht geglaubt, sie müssen es mit anschauen oder auch nicht, schauen weg und stellen fest, sie haben völlig versagt durch die Bank weg, sind völlig zerbrochen und dann kommen diese 2 Tage, in denen Jesus tot ist, sie sind verzweifelt, verstecken sich und dann kommt die Botschaft, er lebt. Und erst nach dem 3. Mal begreifen sie, als der Meister selbst kommt, dann heißt es, er schalt sie wegen ihrer Herzenshärtigkeit. Und dann müssen nochmal 40 Tage vergehen, in denen der Meister ihnen immer wieder begegnet. Und dann müssen nochmal 10 Tage vergehen, in denen sie Geduld üben und beten und warten. Und dann kommt Kraft aus der Höhe. Und irgendwas ist passiert, dass einige Tage später Petrus an dem Tempel vorbeigeht und sagt, was guckt ihr mich so an? Wenn ich eins weiß, dann weiß ich, dass es nicht meine Kraft war und nicht meine Frömmigkeit. Es war er. Ja. Und ich glaube, das wird ja so von Catherine Kuhlmann berichtet, die so in einiger Zeit bei uns war. Ich glaube, dass es Smith Wigglesworth genauso war. Das sind so Biografien, Leute, die wir so bestaunen, zu Recht auch, weil sie ihr Leben komplett ausgeliefert haben. Aber wenn du ihre Biografien hörst, dann ahnst du, dass sie irgendwie über Jahre, Jahrzehnte an einen Punkt gebracht sind, wo sie aus irgendeinem Grund gerafft hatten, ich bin es nicht. Smith Wigglesworth ist nach seiner Bekehrung nochmal so vom Herrn abgefallen, dass er sogar in Alkoholismus zurückgegangen ist und seine Frau für über 2 Jahre das Leben zur Hölle gemacht hat. Die war als Predigerin unterwegs und er war eigentlich wiedergeboren und ist vom Herrn so weit weggekommen. Kennt ihr die Geschichte von Smith Wigglesworth? Über 2 Jahre hat er seine Frau aufs Fieseste misshandelt, teilweise eine ganze Nacht ausgesperrt. Und sie kam vom Predigen abends von der Versammlung, hat Menschen zu Jesus geführt, und hat eine Überwinderliebe gehabt, dass sie am nächsten Morgen, als er ihr die Tür aufmachte, reinkam und sagte, hat auf der Schwelle geschlafen, sagte, Smith, soll ich dir einen Kaffee machen? Kein Wort. Und 2 Jahre hat er das durchgehalten. Der muss erfahren haben, ich bin ein echtes Arschloch, sag ich mal. Ich bin so ein Schwein. Ja, der muss das begriffen haben, was für ein Schwein er war. Und dann hat der Herr irgendwann gesagt, so, und jetzt, wo du begriffen hast, was für ein Miststück du bist, kann ich dich mit dem Heiligen Geist taufen. Ja. Und ich weiß, sag ich mal, dass ich da auch in diesem Boot bin und glaube, guckt euch Paulus an, er hat diese Lektion ganz, ganz sicher auch erlebt. Er hat Leute umgebracht, er stand bei der Steinigung von Stephanus dabei, hat die Kleider gehalten, hat sich danach massiv dafür eingesetzt, Christen umzubringen und ist wahrscheinlich nicht kleinlich gewesen. In diesem Punkt von Jesus so berührt zu werden, dachte ich, das haben wir ja nicht gemacht, oder? Hat einer von euch schon mehrere Christen wirklich der Folter überliefert? Das musst du dir mal überlegen, du warst unterwegs, hast deine menschliche Kraft eingesetzt, damit Menschen getötet werden. Und dann kommt dieser Jesus, den du verfolgst und sagt einfach nur, warum verfolgst du mich eigentlich? Ich bin Jahwe. Ich bin Gott. Und du brichst völlig zusammen, bist 3 Tage blind. Also diese Vorstellung, wir lesen es manchmal so, aber ich glaube, was für ein Zerbruch. Dieser Mann war absolut am Ende und ist vom Boden aufgekratzt worden von Jesus. Dieser Mann, der schreibt in Philipper Kapitel 3, dass er, was auch immer mir, ab Vers 7, Philipper 3, Vers 7, sagt er, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ich halte alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu meines Herrn willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Und jetzt so interessant, er hält nicht für Dreck das tolle Auto, was sie ihm angeboten haben, nicht so sehr für Dreck, dass sie ihm Geld oder eine Position als Pharisäer angeboten haben, sondern vor allem der nächste Vers. Ich will in ihm gefunden werden, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe. Das heißt, er hat vor allem seine eigene Gerechtigkeit für Dreck gehalten. Alles, seine eigene Arbeit und Leistung in Gott. Er hatte total verstanden, dass all seine Frömmigkeit, all seine Anstrengung ihn in die Hölle gebracht hat. In eine total religiöse Gesetzlichkeit, die ihn zu einem Mörder gemacht hat. Und das sehen wir. Religiosität macht dich am Ende zum Mörder. Das hat die katholische Kirche erlebt, das hat Martin Luther persönlich erlebt, das hat Zwingli, der Reformator, erlebt. Das sind alles echte physische Mörder geworden. Diese Leute haben dafür gesorgt, dass andere Menschen hingerichtet und umgebracht werden. Das ist der gleiche Geist, der im Islam die Leute treibt, die sagen, ich will alles für Allah geben, nur um im Paradies zu sein. Religion kann dich so besessen und so blind machen wie eigentlich nichts anderes, weil du davon überzeugt bist, dass du sogar durch einen Mord was Gutes tust. Das ist dramatisch. Die anderen Leute schämen sich ja wenigstens noch. Ein religiöser Fanatiker, der denkt, dass er Allah oder Gott auch wohlgefällt. Das haben die Leute, die Ketzer ausgeliefert haben, in der katholischen Kirche auch gedacht. Das ist dramatisch. Und er hat verstanden, meine Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Und ich versuche das immer wieder mir so vorzustellen und komme immer wieder auf dieses Bild, dass ich denke, hey, guck mal, wir könnten darüber diskutieren, Christian, hast du ein schönes Hemd an oder hast du ein nicht so schönes Hemd an? Und du sagst Geschmackssache, also ich mag eigentlich solche Streifen und Rot, nö, ist nicht so mein Style und sowieso, ich mag es mehr leger, der Kragen, bla bla. Wir könnten über all dies diskutieren. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, hast du ein Hemd an, was aus einem speziellen Nanomaterial ist, was eine kugelsichere Weste darstellt, dann würde ich sagen, ich habe dieses Material definitiv nicht an. Ja? Oder wenn du mich fragst, ist dein Hemd aus echtem Gold? Ja, nein. Über das Material. Ja, genau, das ist hier die Fahne. Aber ich versuche mir mal wieder vorzustellen, wenn wir Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid sehen, ja, dann sagen wir, naja, so schlimm bin ich doch gar nicht. Und ich denke, dem Herrn geht es nicht darum, uns madig zu machen. Es geht ihm eigentlich nicht darum, er will dich nicht verdammen, er will gar nicht mit dir diskutieren, ob dein Leben so schlecht oder so war, oder er will auch nicht alles kaputt machen, was du Gutes getan hast. Er will nicht mit dir darüber reden, dass alles, was du jemals da auch aus Liebe oder Barmherzigkeit getan hast, dass das schlecht war, sondern er will eins sagen. Du hast kein Gewand an, was auch nur ansatzweise mit der Herrlichkeit des Himmels übereinstimmt. Und du kannst in dem himmlischen Thronsaal mit diesen irdischen Kleidern einfach mal gar nicht aufkreuzen. Null. Du hast nicht diese Dimension. Sie gibt es auf der Erde gar nicht. Das mit Ehrfurcht zu verstehen, diese himmlische Dimension, die Jesus uns vorgelebt hat. Und deswegen hat er es ja vorgelebt, weil er eine Liebe demonstriert hat, wo wir einfach nur blass werden müssen und sagen müssen, das haben wir nicht. Wenn mich einer auf die andere, eine Wange schlägt, dann will ich eigentlich in irgendeiner Form zurückschlagen. Wenn jemand mir meinen Mantel nimmt, dann will ich ihm nicht noch meine Schuhe oder meine Hose dazu schenken. Und wenn jemand mir flucht, dann habe ich nichts in mir, was sagt, ich will ihn segnen. Ich habe das nicht, was gekreuzigt wird und dann betet, Vater, vergib ihn und liebt. Ich habe diese göttliche Liebe nicht. Die hast du nicht, die hat keiner. Ich sage immer gern, auch der Dalai Lama mit einem frommen Lächeln, hast du diese Liebe noch nicht. Das ist die Liebe, die nur vom Himmel kommen kann. Richard Wurmbrand hat die im kommunistischen Gefängnis in Rumänien erlebt, dass er echte Liebe hatte für die Leute, die ihn aufs Übelste gefoltert haben. Dass echte Sehnsucht er verspürt hat. Ich möchte, dass diese Menschen umkehren können, dass sie gerettet werden. Paulus sagt, das Ziel ist, ich will auf keinen Fall meine Gerechtigkeit haben, die aus dem Gesetz ist, sondern ich will die Gerechtigkeit haben, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Es ist eine Gerechtigkeit oder auch dieses Kleid der Gerechtigkeit, was von Gott selbst kommt. Amen. Und die gute Nachricht dabei ist, hier für euch auf der letzten Reihe, die gute Nachricht ist, du musst nichts dafür tun. Nichts. Das finde ich so faszinierend. Da war diese Gemeinde in Laodicea, du kannst heute hier sitzen und sagen, hey, ich bin eigentlich total arm oder ich bin lau oder wie auch immer du dich beschreibst. Du brauchst eigentlich nur eins, du musst zu ihm kommen und sagen, ich bin bereit, mein eigenes Hemd auszuziehen, egal wie sehr ich mich gemüht habe, dass es toll gebügelt ist oder auch nicht. Ich bin bereit, es auszuziehen und ich bin bereit, das ins Feuer zu werfen, ins Feuer Gottes und zu sagen, das ist nichts mehr wert. Das darf verbrennen. Das lasse ich los. Und ich glaube, was dann passieren kann, ich habe das vorhin in der Anbetung gehört, ist, dass wir zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken. Ich habe diese Worte gehört, ich habe die auch ausgebetet. Ich wollte euch das mal zeigen, weil ich glaube, dass dieser Akt des Glaubens, der macht den Unterschied zwischen Himmel und Hölle tatsächlich. Doro hat es am Montag gehört, weil sie, es ist eine schockierende Tatsache, der Herr lädt ein und sagt, kommt alle, geht an die Hecken und Zäune, ruft sie alle rein, jeder soll kommen, die Bettler, die Blinden, die Armen, alle sollen kommen. Aber dann kommt er zu einem königlichen Fest und er sieht einen, der nicht die richtigen Kleider anhat. Und dann sagt der König, nehmt ihn und werft ihn in die äußerste Finsternis, wo das Heulen und Zähneknirschen ist. Ganz, ganz böse Worte, die keiner hören will. Und das ist die gleiche Dimension des gleichen Gottes, der sagt, wenn du nicht Buße tust, werde ich dich ausspucken aus meinem Mund. Und der Punkt ist eigentlich der, da war einer, der ist reingekommen und hat gesagt, du stell es dir bildlich vor, ein Engel kommt zu der Person und sagt, hey, ich gebe dir einen guten Tipp, zieh deine Klamotten aus und zieh dieses Kleid an, was ich dir schenken möchte. Das hast du mit der Einladung geschenkt bekommen. Und dann sagt diese Person, nett von dir, Engelchen, aber mir haben die immer gut gefallen, meine Klamotten, und ich möchte die eigentlich gerne anlassen. Ich brauche diese Kleidung nicht. Mein Leben ist in Ordnung, so wie es war. Und auf diese Haltung, die man auch stolz nennen kann, reagiert Gott gar nicht freundlich am Tag des Gerichts. Da reagiert er auch nicht nachsichtig. Das ist dramatisch. Und er sagt, Moment mal, um dieses Kleid zu kaufen, was ich dir angeboten habe, hat mein Sohn geblutet am Kreuz, hat alles hingegeben. Um dieses Kleid zu ermöglichen, habe ich alles auf mich genommen und war 3 Tage in der Hölle und habe alles durchgemacht. Und du sagst einfach lapidar, brauche ich nicht? Okay. Ich habe alles versucht zu tun für dich, was geht. Aber so kannst du hier nicht reinkommen. Ne? Du musst an diesen Ort gehen, wo es diese weltliche Gerechtigkeit geht. Ne? Ich will jetzt nicht zu viel sagen über Gott, er ist immer noch barmherzig da. Aber er kann damit nicht spaßen. Du kannst das Blut seines Sohnes nicht für gemein erachten. Du kannst nicht einfach sagen, das wird schon irgendwie anders klappen. Und deswegen in Hebräer Kapitel 3 ab Vers 7, da steht deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Es gibt diese Dimension. Und ich muss es nochmal deutlich sagen, weil es wird, glaube ich, zu selten gesagt, diese Warnung geht an Brüder. Er schreibt ganz bewusst an wiedergeborene Leute. Jesus ermahnt eine Gemeinde, nicht die Leute da draußen. Dieses Wort, heute stehe ich an der Tür und klopfe an, geht an eine Gemeinde. Nicht an unerrettete Menschen. An eine Gemeinde geht das Wort, du weißt nicht, dass du nackt und blind und bloß bist. Und dieses meint er, seht zu, dass nicht in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Das ist, was die Sünde macht. Die Sünde betrügt uns und macht dir vor, hey, die echte Liebesbeziehung zu Jesus ist gar nicht so wichtig. Deine religiösen Werke, damit wirst du schon durchkommen. Gott müsste doch sehen, dass du einmal in der Woche zum Gottesdienst gehst, dass du immer wieder die Bibel aufschlägst und dass du versuchst, ein guter Mensch zu sein. Und das ist dangerous. Ich finde das so wahnsinnig verrückt, weil selbst in weite Teile der charismatischen Kirche, die ich sehr schätze, glaube ich, dass das Einzug gehalten hat. Dass man sich eigentlich gegenseitig immer wieder versichert, hey, wir sind eigentlich ganz gut drauf. Und wenn man ehrlich ist, zerbrechen diese Gemeinden an einem Mangel an Bruderliebe. Plötzlich streiten sich Leute, die versöhnen sich nicht, die vergeben noch nicht mal, die haben die Basics nicht gerafft. Und du fragst dich, wie konnte das passieren? Und sagst, ja, weil sie eigentlich nie so ergriffen worden sind von dem lebendigen Gott. Weil sie vielleicht nie diesen totalen Zerbruch wie Paulus, Petrus, Johannes und all diese Leute erlebt haben, weil sie nie wirklich verstanden hatten, was es heißt, dass unsere eigene Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist. Weil wenn ich das wirklich begriffen habe, dann bin ich nämlich auch gar nicht mehr schockiert, wenn die Gerechtigkeit eines anderen wie ein beflecktes Kleid ist. Das schockiert mich nicht. Das wusste ich schon vorher. Du brauchst keine Angst haben, wenn ich entdecke, dass du so einen Mist machst. Ja, weil das ist menschlich. Und die Frage ist, wo ist unsere Identität? Wenn deine Identität dein wiedergeborener Geist ist und du sagst, ich habe keine andere Gerechtigkeit als Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn das deine Identität ist, dann weißt du, das bin ich, das ist ein guter Baum. Nur das, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und das andere, das verbrennt definitiv im Feuer. Und das versuche ich auch nicht zu fördern, und das versuche ich auch nicht aufrechtzuerhalten. Amen. Halleluja. Jesus. Korabashika bachanda. Korobosekete. Korababashia. Vers 14 lehrt und ermahnt die Geschwister, wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Das heißt, Gott erwartet eigentlich nichts weiter als das, was du vielleicht, also wenn du von neuem geboren bist, mal begriffen hast, dass du sagst, aus vollkommener Gnade habe ich ein Geschenk bekommen. Ich habe dieses Kleid bekommen. Wenn du darin bleibst, wenn du nicht wieder anfängst, religiöse eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Und das finde ich so spannend, wenn wir jetzt noch weiterlesen, dass Paulus sagt, ich setze in Philipper 3, wenn du es genau studierst, er sagt, ich setze all meine Kraft da rein, in ihm gefunden zu werden. Ich ringe sogar darum, dass ich auf keinen Fall meine eigene Gerechtigkeit habe. Das ist mein absolutes Anliegen. Das ist mein Ziel. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden, nicht, dass ich schon ergriffen habe, ich strecke mich aber aus. Ja? Und auch hier sagt die Schrift am Ende, ich gehe mal rüber, weil wir können das ganze Kapitel lesen. Er vergleicht jetzt nochmal Mose in der Wüste. Vers 18 können wir dann lesen. Denen schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, weil sie ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten in das verheißene Land. Das Land der Ruhe. Und dann kommt Kapitel 4. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmer mehr in meine Ruhe eingehen. Obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Die Werke, das ist ganz interessant. Die Werke, alle Werke hat Gott schon vor Grundlegung der Welt vorbereitet. Das sind die Werke, die Bestand haben, würde ich mal sagen. Die Werke in Klammern, die Werke, die im Himmel Bestand haben. Die hat Gott schon selber geschaffen. Vor Grundlegung der Welt. Seht ihr das? Gott hat vor Grundlegung der Welt alles schon vorbereitet. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingesinnt, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Schabbatruhe für dem Volk Gottes übrig. Denn wer, und das ist jetzt wieder ein herausragender Vers, wer in seine Ruhe eingegangen ist, Hebräer 4, Vers 10, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Also Menschen, die in die Ruhe Gottes eingegangen sind, sind daran zu erkennen, dass sie zur Ruhe gelangt sind von ihren eigenen Werken. Und nun kommt die Ermutigung, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Dann kommt das Wort Gottes, ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wir sollen uns also mühen, und ich übersetze das so, wir sollen uns mühen darum, täglich am besten gekleidet zu sein in seine Kleider des Heils. Und wir dürfen täglich eigentlich dankbar sein, jedes Mal, wenn du deine eigene befleckte Gerechtigkeit entdeckst, darfst du sagen, Halleluja. Wokorobashi, danke Papa, dass ich gar keine eigene Gerechtigkeit habe. Du bist meine Gerechtigkeit. Und das ist, was er uns herausfordert, dass wir dem Verkläger der Brüder so massiv widerstehen, widersteht dem Teufel, dass gerade dann, wenn wir gefallen sind, gerade dann, wenn er dann wieder sagt, ja guck mal, hast du nicht gesehen, was du hier wieder für Mist gemacht hast, wir sagen, Halleluja, danke, ich bin eingeladen vom König und er hat mir ein Ruhmesgewand gegeben, er hat mir das beste Kleid angezogen, ich ziehe es nicht wieder aus, ich lasse mich auf die Diskussion mit dem Satan gar nicht erst ein, Amen. Und ich glaube, dass wir wirklich zur Ruhe gelangen können. Dass wir das leben dürfen, Tag ein, Tag aus. Ich übe es die meisten Tage, die meiste Zeit. Und wann immer du es lebst, du bist entspannt. Du sagst, ich muss gar nicht die Kontrolle haben. Ich muss jetzt nichts reißen. Du kannst dann auch Verantwortung übernehmen für Gott, weil du weißt, er ist mit dir. Er wird dich ja nicht verlassen. Ja? Du kannst auch große Projekte dann unternehmen. Das stelle ich auch immer fest, weil du hast Gelassenheit. Du sagst, ich weiß, der Herr ist mit mir. Wenn die mich jetzt beim Bundestag einladen würden und sagen würden, du kannst uns mal einen Vortrag über das und das, dann wäre ich zwar etwas überrascht, wenn ich jetzt hier im Parlament sprechen sollte, aber ich würde die Einladung wahrscheinlich annehmen und würde sagen, ja, Papa wird mir schon Weisheit geben, ne? Ich könnte auch sagen, ich bin gar nicht qualifiziert. Aber ich sage, ja, wenn Papa mich qualifiziert, bin ich qualifiziert. Das ist die Ruhe Gottes, weil du weißt, es geht gar nicht um deine eigenen Werke. Ich will euch im Hebräerbrief nochmal den Kapitel 10, Vers 14 zeigen. Weil ich glaube, der ist einer dieser Verse, die diese Art Heiligkeit so ausmachen können. Da ist es, mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das ist für mich so ein Ausdruck dessen, dass du, und diese Offenbarung hatte der Bruder, der den Hebräerbrief geschrieben hat, der wusste, wir sind vollkommen perfekt. Du bist, wenn du in Christus gekleidet bist, und genau das sollte bei der Taufe geschehen sein. Wer in Christus hineingetauft worden ist, hat Christus angezogen, sagt Galater 3, 27, meine ich. Das heißt, Taufe bedeutet eigentlich, so hat Christentum eigentlich angefangen, genau dieser Prozess, dass du anerkennst, meine eigene Gerechtigkeit, kompletter Schrott, eignet sich nur für die Mülldeponie. Noch nicht mal aufheben. Eignet sich nur komplett für die Entsorgung meiner eigenen Taten. Und dann nimmst du die Gerechtigkeit, die Gott dir gibt. Und das heißt Taufe. Du ziehst Jesus an. Du sagst, er ist meine Gerechtigkeit. Das ist 2. Korinther 5, Abvers 17. Neue Kreatur. Er ist für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 2. Korinther 5, 21. Wir. 5, 21. Dass wir Gottes Gerechtigkeit würden. Und das sagt der Hebräer 10, 14 so schön. Und das ist etwas, das Papa uns heute sagen möchte, das ist, ich hab seine Leitung empfunden, dass er uns sagen möchte, Wir sollen das unterscheiden, wir sollen das abwägen und wir sollen anerkennen, wirklich komplett unsere eigene Gerechtigkeit verwerfen, anerkennen, ich bin nackt, ich bin blind und bloß ohne dich, da ist nichts Gutes in mir, in meinem Fleisch ist nichts Gutes. Und dann wirklich kommen und seine Vollkommenheit anziehen. Und das ist noch der letzte Schlüssel. Dieses Geschenk wirklich annehmen. Das weiß niemand anders letztendlich als du und Gott. Du wirst es wissen, wenn du diesen Schritt gegangen bist, dass du es angezogen hast, dann weißt du, wow, ich bin bekleidet mit Heiligkeit. Und der Vater sieht keinen Makel an mir. Das musst du wissen. Das steht in Kolosser 1, 22, dass er uns heilig, tadellos und unsträflich vor sich hingestellt hat. Das ist Gottes Perspektive durch das Opfer Jesu und nur durch das Opfer Jesu. Durch keine andere Religion, durch kein eigenes Werk. Gott schaut durch das Blut von Jesus und wer sich unter das Blut stellt, den sieht Gott so an. Und wer sich nicht unter das Blut stellt, und das geschieht nur im Glauben, das ist die Gerechtigkeit aus Glauben. Und wenn dein Herz nicht vertraut, deswegen ich sage es, deshalb betone ich es so, weil ich habe viele Leute kennengelernt, die mit dem Munde diesen Glauben bekannt haben, aber im Herzen war er nicht da. Wenn der Glaube im Herzen da ist, ich glaube, das macht den Unterschied zwischen David und Saul. Wenn der Glaube im Herzen da ist, dann kannst du sogar in den Spiegel schauen und sagen, ich bin ein Mörder und Ehebrecher. Aber nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist meine Hoffnung. Das heißt nicht, wie Paulus lange erklärt, dass wir jetzt sündigen sollen, damit die Gnade groß wird. Das heißt das alles nicht. Das heißt nur, wenn jemand uns mit unserer eigenen Sündhaftigkeit konfrontiert, und das kann der Teufel sehr, sehr gut, dass wir eben nicht davonlaufen, dass wir nicht unser Gesicht abwenden und sagen, nein, das will ich nicht sehen, Hilfe, das darf nicht sein, dass ich so schlecht bin, sondern dass wir unsere gesamte Schlechtigkeit, und ganz ehrlich, deswegen habe ich auch heute so angefangen, der Herr hat das dem Petrus auch mal sichtbar gezeigt. Und deswegen sage ich oft in Ehrfurcht, ich weiß es nicht, was der Herr in meinem Leben noch zulässt. Ich kann es nicht wissen. Ich bin nicht besser als viele meiner Brüder. Ich weiß es nicht, was für ein Ausmaß von Versagen der Herr in meinem Leben noch zulässt. Ich weiß nur eins, wenn ich keine eigene Gerechtigkeit habe, sondern weiß, dass ich weiß, dass Christus meine Gerechtigkeit ist. Ne? Wenn ich das weiß, dann kann ich zuversichtlich sein. Ja? Und deswegen kämpfe ich diesen guten Kampf, dass ich sage, wow, ich möchte eigentlich jedes Versagen von mir als Chance nehmen, noch mehr so wie Paulus zu sein. Amen. Jedes Mal, wenn ich mit meiner eigenen befleckten Gerechtigkeit bekleidet das ansehen muss, sage ich, wow, wie gut, dass ich das ausgezogen habe. Wie gut, dass ich mit diesem Schrotthaufen nichts mehr zu tun haben muss. Wie gut, dass Papa ein so viel besseres Gewand hat. Mit einem Opfer, Hebräer 10, 14, hier, genau, oder bleibt man da, wo du ihn gerade sagen, das ist heilig, tadellos. Ich lasse mir das immer wieder auf der Zunge zergehen. Gott schaut dich an und wenn er dich durch Jesus betrachten darf, weil du eingewilligt hast, dass er dich so betrachten darf, dann sieht er keinen Tadel. Und ich lege nochmal eins nach, wenn du sagst, ja Herr, ich möchte gerne, dass du mich durch Jesus betrachtest und der Herr sagt dann, gut, darf ich dann alle deine eigenen Werke, alles, was du jemals selber getan hast, in die Mülltonne tun und du dann antwortest, Herr, ich würde gerne noch 30%, nämlich das, was ich so besonders gut gemacht habe, behalten. Wenn du dann antwortest, ich möchte gerne noch 30% behalten, ich glaube, dass dann etwas Trauriges passiert, dass der Herr sagt, ich würde dich so gerne durch das Blut von Jesus betrachten. Aber wenn du 30% deiner guten Werke behalten möchtest, deiner eigenen, dann kann ich das leider nicht. Du musst dich entscheiden. Du kannst nicht zwei Kleider gleichzeitig anhaben. Solange wie du deine eigenen Werke noch als Kleidung mit dir rumtragen willst, kann ich dir nicht die neuen Kleider anziehen. Das ist diese Dramatik. Dass der Vater sagt, ich würde so gerne, ich würde dich komplett in meine Herrlichkeit einkleiden. Aber du ringst immer noch darum, dass du anderen Menschen oder dir selbst beweisen möchtest, dass du ganz toll bist oder so geistig oder so fleißig oder so brav oder was auch immer. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich nehme den Heiligen Geist so wahr, dass er ein ziemliches Interesse hat, uns dieses Bild so richtig zu zerstören, wenn wir es zulassen. Dass er ein ziemliches Interesse hat, uns klarzumachen, du bist nicht so geduldig, wie du dachtest. Wenn du denkst, du bist eine der geduldigsten von allen, er wird sehr, sehr gut darin sein, dir zu zeigen, wie ungeduldig du bist. Und wenn du denkst, du bist so, so sanftmütig, er bringt dich auf die Palme. Ja, weißt du? Weil er dir was zeigen will. Er will sagen, oh, 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 wenn du denkst, du bist sanftmütig und schon sanftmütig, viel sanftmütiger als alle anderen, dann bist du gerade auf dem völligen Holzweg. Du guckst in eine ganz falsche Richtung. Es geht nicht darum, dass du sanftmütiger als andere bist, sondern es geht darum, dass dein Maß von Sanftmut im Vergleich zur himmlischen Sanftmut ein beflecktes Kleid ist. Es geht darum, dass dein Maß von Sanftmut einfach Dreck ist im Vergleich zum Himmel. Amen. Deswegen nimm doch das, wo du denkst, du hast deine größte Stärke. Ja, ich glaube, das ist das, wo du denkst, also da kann mir keiner was. Ja, da bin ich richtig gut drin. Nimm es, guck es dir an und dann sei bereit festzustellen, dass es im Vergleich zum himmlischen Niveau nichts ist. Du kannst darauf nichts bauen. Es ist nicht unsere Barmherzigkeit, dass widerspricht auch einem zutiefst katholischen, sage ich mal, Gedanken, so einer falschen katholischen Religiosität, die findest du auch in anderen Denominationen, aber es ist so für mich dieses Mutter-Theresa-Bild, so nach dem Motto, auf Mutter-Theresa kann doch keiner was kommen lassen. Ich sage dazu, ich weiß es nicht, ich kenne sie nicht, kann mir kein Urteil bilden. Aber bloß weil sie Tausenden von Armen geholfen hat, ist sie nicht im Himmel. Definitiv nicht. Weil das bringt dich nicht in den Himmel. Ob sie Jesus wirklich vertraut hat, weiß ich nicht. War ich nicht dabei. Ich weiß nur eins, Mutter Teresa nacheifern bringt dich nicht in den Himmel. Dich bringt nur in den Himmel, dich von Jesus Christus persönlich beschenken zu lassen mit der Gabe des ewigen Lebens, mit seiner Gerechtigkeit. Das ist, was dich in den Himmel bringt. Amen. Und da das mag viele Leute auf die Palme bringen. Während ich das hier spreche, merke ich, wie liebevoll der Papa sich danach sehnt. Er sagt, ich will doch niemanden auf die Palme bringen. Ich will euch was schenken. Ich will euch meine Gerechtigkeit schenken. Ich meine das doch nicht böse. Ihr könnt doch ruhig den Armen dienen. Du darfst es nicht gegeneinander ausspielen. Du darfst doch ruhig barmherzig sein. Aber geh nicht am Wichtigsten vorbei. Meinem Geschenk. Und das gibt es eben nur als Geschenk. Das gibt es nur aus schließlich als Geschenk. Diese Vollkommenheit. Ja. Römer 5, 19 ist noch ein, wow, es ist ja schon ganz schön spät, stelle ich gerade fest. Römer 5, 19 ist noch ein ganz erstaunlicher Vers, wo Gott mir auch mal die Augen dazu geöffnet hat. Dieses ganze Römer 5 Kapitel ist eigentlich dieser Teil, dieser Tausch, wo Paulus nochmal versucht mit vielen Worten, also studiert das Kapitel mal, klar zu machen, dass wir völlig unverdient, als wir noch Gottes Feinde waren, Christus für uns gestorben ist und er seine Gnade so offenbart, dass er einfach uns unsere Sünden nicht zurechnet und sagt, so wie die Sünde früher zum Tod gewirkt hat, wirkt jetzt diese Gnadengabe. Ja? Das ist quasi eine Eigendynamik, du musst es nur annehmen, das Geschenk, nur annehmen. Und dann kommt der Höhepunkt, dass er sagt, so wie damals durch eines Menschen Ungehorsam viele, nämlich alle, in Stellung von Sündern versetzt worden sind. Die konnten nichts dafür, aber es ist passiert. Sie sind versetzt worden und waren plötzlich getrennt von Gott, die gesamte Menschheit. so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in Stellung von Gerechten versetzt. Also wenn du da wissen willst, wie werde ich vor Gott wirklich in die Stellung eines Gerechten versetzt, dann musst du über diesen Vers nachdenken. Und wirst feststellen, es ist nicht mein Gehorsam. Und da fängt Glaube an. Es ist nicht mein Gehorsam, sondern es ist mein Vertrauen in seinen Gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod. Er hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Er hat jedes Gebot gehalten. Und wer das verstanden hat, der weiß eben auch, dass er nicht mehr darauf achten muss, kein Schweinefleisch zu essen. Ist so. Er muss nicht darauf achten. Du kannst. Du kannst, wenn du willst. Du kannst. Du kannst, wenn du willst, aber du musst nicht. Es ist so vieles ungesund. Sich zu ärgern ist sehr ungesund. Ja? Du machst so vieles, was ungesund ist. Aber der Punkt ist der, du wirst nicht dadurch gerechtfertigt, dass du nicht mehr das tust, was ungesund ist, sondern du wirst dadurch gerechtfertigt, dass du in die Stellung eines Gerechten versetzt wirst, indem du an Jesus glaubst, indem du ihm vertraust, indem du dieses Kleid anziehst. Und wenn du es angezogen hast, dann kannst du Schweinefleisch essen oder du kannst es bleiben lassen. Das ist, was die Schrift bezeugt. Das ist, was die Schrift bezeugt. Hier gibt es Leute, die sagen, du musst dann immer noch alle Gebote halten. Ist nicht, was das Wort zeigt. Das wäre jetzt eine andere Predigt, die habe ich ja schon 2-3 Mal gehalten. Du musst dieses eine oder diese 2 Gebote halten, das Gebot der Liebe. Du musst in seiner Liebe bleiben. Du musst, wie wir es hier bezeugt haben, du musst in dem Glauben bleiben. Auch Liebe kann dein Gesetz sein. Du musst in der Verbindung mit Christus bleiben. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Du musst in dieser Glaubensbeziehung bleiben. Und der Geist wird dir zeigen, dass es dir nicht gut tut, dich zu ärgern. Der wird dir zeigen, dass es dir nicht gut tut, jemanden zu hassen und so weiter. Und du musst diesen Impulsen des Geistes folgen. Ja, das solltest du tun. Dem, was der Heilige Geist dir zeigt. Das ist das Gebot. Habe ich hier schon einmal, vielleicht nochmal schwarz auf weiß, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Ich antworte gern mit Schriftworten. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 23 und 24. Da hast du das neutestamentliche Gebot. Guck mal, Silke. Alles andere bringt dich in Teufelsküche, weil, ich gebe nur das Beispiel, wenn du anders denkst, stellst du die Frage, ich muss den Schabbat halten. Dann kommt die Frage, wie muss ich den Schabbat halten? Dann kommt die Frage, ich muss mich beschneiden lassen. Dann kommt die Frage, muss ich die Opfer bringen? Dann kommst du auf 613 oder 33, ich weiß es gerade nicht, 613 rabbinische Gebote, die Gültigkeit haben im Judentum, alle Gebote der Tora, 613, dann wissen Rabbiner, weil es im Moment keinen Tempel gibt, kannst du, glaube ich, nur 300 so und so viel halten überhaupt. Und du stellst fest, du sündigst jeden einzelnen Tag gegen diese Gebote. Du hältst sie nicht. Und dann ist wieder die Frage, okay, was ist der Auftrag? Der Auftrag ist, dies ist sein Gebot, dass wir ihm vertrauen und einander lieben. Ja? Und dass wir eigentlich an der Hand des Papas gehen und das Leben Jesu manifestieren. Und der Geist, der aus Gott ist, der wird dich lehren, was heißt es denn, den Schabbat zu halten, von dem Jeshua gesagt hat, ich habe den Schabbat den Menschen gegeben. Ne? Der Mensch ist nicht für den Schabbat gemacht, sondern der Schabbat für den Menschen. Was heißt es? Wo kann man sich wie über Gesetze hinwegsetzen? Und Buße und all das. Ja, ich wünsche euch, denkt mal drüber nach. Ich sag's nochmal so, weil es so wichtig ist. Wenn du dieses Kleid empfangen hast, das wäre der Schritt 1, von dem ich heute geredet habe. Ich glaube, dass Gnade da war. Nimm es, dieses beste Gewand. Wenn du es angezogen hast, dann kann ich dir versprechen, der Teufel wird auf dem Weg der Religiosität alles tun, dass du es wieder ausziehst. Und deswegen haben wir hier heute über Werkgerechtigkeit gesprochen, religiöse Werke. Und Paulus berichtet in Galater 5, das habe ich damals, wo ich die Predigt habe, sagt er, das Schlimmste, was du als Christ machen kannst, ist, dass du versuchst, aus eigenen Werken gerechtfertigt zu werden. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das Problem von Religion, vielleicht ist es eine Antwort, ist, du bringst gute Taten und der Vater sagt am Ende im Himmel, es war nicht mein Wille. Du hast prophezeit, das ist diese Stelle, die du meinst, du hast prophezeit im Namen Jesus, du hast Dämonen ausgetrieben, du hast sogar Kranke geheilt, du hast scheinbar gute Früchte. Und der Vater sagt, Jesus sagt, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Lass uns erst noch mit Gebet noch schließen. Für die, die da waren und die das Wort aufsaugen konnten, wir wollen das noch beten, dass der Herr diese heiligen und kostbaren Dinge in unserem Herzen wie in einer Schatztruhe versiegelt. Für mich ist es sehr, sehr kostbar gewesen und wem das auch so ging, kannst du jetzt mit mir beten und das wirklich dir zu Herzen nehmen. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir für das, was du uns mitgeteilt hast, für das, was wir hören durften, Herr. Ich danke dir für deine liebevolle Art und Weise. Herr, du willst uns befreien. Du willst uns befreien von falscher Selbstgerechtigkeit. Und ich möchte mich da ganz vorne anstellen und sagen, Herr, bitte, bitte befreie mich. Ich will keine eigene Gerechtigkeit mehr haben, Herr. Bitte mach du mich frei, Jesus. Halleluja, ich suche danach, trachte danach, in dir gefunden zu werden und deine Gerechtigkeit zu haben.